Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 78. Folge unseres Podcastes. Ja, das deutsche Forschungsschiff Polarstern hat ja eine bemerkenswerte Umrundung des jüngsten Eisbergs A74 in der Antarktis geschafft. Und mit wem würde ich wohl lieber darüber sprechen und Sie informieren als mit Henry. Hallo, moin, grüß dich.
Moin, moin, wie geht's dir?
Mir geht es gut, ich hoffe dir auch.
Ja, danke schön.
Mensch, Henry, wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema vor uns und ich weiß, du brennst ja für dieses Thema. Von daher, denke ich, starten wir auch direkt mit den Fragen.
Gerne.
Ja, du sag mal, da ist ja was ganz, ganz Hervorragendes passiert. Die Polarstern ist ja gerade in der Antarktis unterwegs und vielleicht noch einmal für die Hörer zusammengefasst. Das sind ja die Forscher in der Antarktis, die trotz Covid-19 gerade dorthin gekommen sind. Wie sind die denn da hingekommen? Das war ja ein besonderer Umstand.
Oh ja, da hat sich das Alfred-Wegener-Institut wirklich was Spektakuläres einfallen lassen. Gemeinsam mit der Lufthansa haben sie Sonderflüge organisiert, die dann eben tatsächlich von Deutschland den gesamten Weg nonstop zu den Falklandinseln runtergeflogen sind.
Von
Hamburg, ja, genau. Und damit den längsten Nonstop-Flug in der Geschichte der Lufthansa vollzogen haben. Mhm. Und die Forscher mussten halt vorher in Quarantäne gemeinsam mit der Flugzeugbesatzung, denn im Grunde die Lufthansa musste eben tatsächlich das gesamte Personal, nicht nur die Flugzeugbesatzung, sondern auch das gesamte Bodenpersonal mitbringen, um Gepäck zu entladen, Cargo zu entladen, das Flugzeug aufzutanken, damit es eben tatsächlich keinen direkten Kontakt mit den Einwohnern der Falklandinseln gibt. Und die mussten halt alle 14 Tage in die Quarantäne, um diesen Flug absolvieren zu können. Und dann ist die Polarstern nach Port Stanley gekommen, hat dort eben die neuen Wissenschaftler an Bord genommen, die Wissenschaftler der vorhergehenden Mission ausgetauscht. Und nicht nur die Wissenschaftler, auch die Schiffscrew wurde dann teilweise ausgetauscht, neuer Captain an Bord gekommen und so weiter. Und das ist ein paar Mal, ich glaube zwei oder drei Mal passiert in der Saison. Und so sind die Wissenschaftler trotz Covid dann in die Lage gekommen, tatsächlich ihre Forschung zu betreiben und eben tatsächlich auch, und das ist ja dann auch eine der Hauptaufgaben der Polarstern im antarktischen Sommer, das Personal der Forschungsstation Neumayer 3 auf dem Schelfeis auszutauschen. Und das ist dann tatsächlich erfolgreich passiert. Normalerweise passiert das über Südafrika, über Kapstadt, aufgrund der Covid-Bedingungen eben dann tatsächlich der Umweg über die Falklandsinseln ist ein deutlich längerer Weg für die Polarstern, aber das lässt sich eben halt dann auch nicht anders machen.
Naja, spektakulär, dass es ja überhaupt geklappt hat und die Forschung dann auch weitergehen können, die Forschungsarbeiten, ne? Wenn auch vielleicht nicht in vollem Umfang. Die Polarstern wird ja vom AWI, also Alfred-Wegener-Institut, betrieben und ist ja vielen unserer Hörer wahrscheinlich auch bekannt durch die Mosaik-Expedition. Was ist genau genommen denn die Aufgabe der Polarstern bzw. des AWIs?
Ja, das Alfred-Wegener-Institut ist so eins von, ich würde sagen, drei internationalen Top-Forschungsinstituten, wenn es um Polarforschung geht. Und das heißt ja, im vollen Titel ist das Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Ist eben benannt nach dem doch recht berühmten deutschen Polarforscher und Geowissenschaftler Alfred Wegener, der eben berühmt geworden ist mit der Plattentektoniktheorie. Aber eben tatsächlich auch in Grönland die ersten dauerhaften Wetterstationen eingerichtet hat und eben bei der Versorgung der Station Mitte, Station Eismitte, dann ums Leben gekommen ist. Aber das Institut beschäftigt sich tatsächlich mit der Forschung in drei Hauptbereichen. Das sind die Geowissenschaften, die in Bremerhaven, Potsdam und in Sylt angesiedelt sind. Dann haben wir die Biowissenschaften, die sich dann hauptsächlich auf die Polarregion konzentrieren. Und eben die Kaltwasserprozesse. Und dann haben wir als dritten Fachbereich die Klimawissenschaften. Und hier ist das Alfred-Wegener-Institut tatsächlich in allen anderen tatsächlich auch sehr, sehr gut. Aber die Klimawissenschaften sind eben die in den letzten Jahren massiv heraustreten, international Beachtung finden. Und da sind die Wissenschaftler unfassbar gut vernetzt. Und die Mosaik-Expedition zum Beispiel hat alle drei Bereiche abgedeckt, mit einem Schwerpunkt eben tatsächlich auf die Klimawissenschaften.
Genau, und die Polarstern ist ja ein Eisbrecher, der sozusagen das Basecamp bildet für die Forscher, wenn sie unterwegs sind, richtig?
Genau, also Polarstern ist in der Tat so alt wie ich, habe ich festgestellt.
Noch so jung.
für ein Schiff in der Eisklasse ist das schon durchaus auch eine Auszeichnung. Es gibt seit ein paar Jahren Diskussionen, ein neues Schiff zu bauen. Im Moment ist die Polarstern der einzige Eisbrecher in der Klasse vom Alfred-Wegener-Institut. Ist tatsächlich ausgelegt auf die Forschung, also heißt tatsächlich auch Forschungseisbrecher oder Forschungsschiff. Hat diverse Labore an Bord. Zwei Helikopter werden sehr, sehr häufig mitgeführt. Und das ist tatsächlich die Station. Also es ist weniger ein Schiff für Forschung in wärmeren Klimalagen, sondern wird tatsächlich eben als Basis genutzt, als Versorgungsbasis für die Forschungsstationen, die eben tatsächlich sehr, sehr unzugänglich gelagert sind. Also Neumayer 3 liegt halt auf dem Eisschelf. Die Eisschelfkante ist tatsächlich 20, 30 Meter hoch. Das lässt sich nicht so einfach versorgen, sowohl mit Personal als auch eben tatsächlich mit Nahrungsmitteln, Medizin, Forschungsinstrumenten und so weiter und so fort. Die Station selbst wurde eben tatsächlich auch über den Schiffsweg angeliefert. Und dann bildet sie natürlich eine Plattform für Forscher, wie wir es in der Mosaik-Expedition gesehen haben, wo die Forscher die Polarstern im Grunde als schwimmendes Hotel und als schwimmendes Labor benutzen und eben tatsächlich die Forschung außerhalb der, oder die Forschungsdaten außerhalb der Polarstern sammeln, sie dann an Bord bringen, dort auswerten, und dafür ist die Polarstern eben tatsächlich die Hauptbasis des Alfred-Wegener-Instituts.
Prima. Und jetzt ist Ihnen ja eine ganz, ganz spektakuläre Umrundung gelungen. Was ist genau passiert?
Die war eben tatsächlich gerade auf einer Mission im Weddellmeer. Und dort hat sich ein Riss, da befinden sich im Brandeisschelf, dort befinden sich zahlreiche Risse schon seit 2012. Und die haben sich eben tatsächlich verstärkt. Und da hat sich dann eben ein Eisberg gelöst vom Eisschelf, also im Grunde ein Kalbungsevent stattgefunden. Und die Polarstern hat dort in der Zusammenarbeit mit dem Zentrum, mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, tagesaktuelle Satellitendaten ausgewertet. Und die haben eben gezeigt, dass der Eisberg sich so weit bewegt hat, dass es eben einen schmalen Spalt gibt, der eisfrei ist und durch den die Polarstern navigieren kann. Und das, was sie 2017 schon mal versucht haben, nämlich um den damals größten Eisberg A68 herumzufahren, das war nicht möglich, weil dort so viel Packeis den Eisberg umgeben hat, haben sie sich eben vorgenommen, jetzt den A74 zu umrunden, und das hat tatsächlich geklappt. Und das ist natürlich unfassbar spektakulär für verschiedene Gründe. Der Hauptgrund natürlich erstmal die nautische Navigation. Zum Zeitpunkt, als die Polarstern durchgesegelt ist, war der Abstand zwischen der Bruchkante und dem Eisberg zwischen 500 und 1000 Meter breit. Mhm. Das klingt erstmal viel, wenn man auf beiden Seiten aber eben tatsächlich diese Eiswand neben dem Schiff hat, ist das nicht mehr ganz so viel.
Nicht mehr so viel, nein.
Und man muss ja auch immer so ein bisschen damit rechnen, dass von der Bruchkante noch kleinere Eisberge abbrechen, die tatsächlich dann auch fürs Schiff eine Relevanz spielen. Aber da ist schon, also von der nautischen Perspektive ist da schon eine unglaubliche Leistung erfolgt, eben tatsächlich tagesaktuell die Satellitendaten auszuwerten und sich dann zu entscheiden, da durchzufahren. Für die Wissenschaftler gab es da eine wahnsinnige Gelegenheit, tatsächlich eine Forschung zu vollziehen in der Gegend, und wir reden da jetzt tatsächlich im Meerwasser und am Meeresgrund, in der Gegend, die kaum bis gar kein Tageslicht gesehen hat für fast 30 Jahre. Also
oh,
wie verändert
Leben wahrscheinlich, ne?
Genau, wie verändert sich das Leben unter Wasser, mhm. Wenn wir plötzlich kein Licht mehr haben? Also Pflanzenleben ist fast nicht mehr möglich. Es gibt keine Algen in dem Bereich. Das ist das erste Ergebnis, was man eben festgestellt hat. Sehr beeindruckend auch, dass die Wassertemperatur von der Oberfläche bis zum Meeresgrund konstant minus 1,9 Grad Celsius hat. Das wird sich jetzt verändern, nachdem sich der Eisberg wegbewegt hat. Also da wird eine Mischung stattfinden. Klar. Aber eben halt auch das tierische Leben dort. Man hat Schwämme gefunden, man hat seegurkenverwandte Arten gefunden, die dort tatsächlich auf Gestein zu Hause sind, die das Eis, das das Eisschelf bildet, mitgebracht hat. Also das Eisschelf bildet sich ja über Gletschereis an Land. Mhm. Und wenn der Gletscher über Land geht, dann schabt er im Grunde den Untergrund ab. Dabei lösen sich Gesteine und diese werden im Eis eingeschlossen. Die werden dann ja auf das Meer transportiert in Form vom Schelfeis und durch eine Schmelze freigegeben. Und erstaunlicherweise waren die eben tatsächlich dann das Zuhause. Also das, was wir in Deutschland, Findlinge zum Beispiel, kennen, das sind Überbleibsel von solchen Prozessen. Und dass die eben tatsächlich das Zuhause von diesen Tierarten sind, war dann schon eine spektakuläre Entdeckung.
Absolut. Wo genau finden wir denn das Front Shelf Eis? Fahren wir da auch mit Expeditionsschiffen hin?
Das Front Ice Shelf ist, das befindet sich zwischen, erstmal in der östlichen Weddellsee. Mhm. Also wir haben das Weddellmeer im Grunde östlich von der antarktischen Halbinsel. Mhm. Und dort liegt es zwischen dem Dawson-Lambton-Gletscher und dem Stancomb-Wills-Gletscher. Und der Stancomb-Wills-Gletscher, der bildet im Grunde eine eigene Eiszunge. Mhm. Und diese Eiszunge begrenzt das Brandeisschelf.
Und fahren wir dort mit den Schiffen hin? Eher nicht, oder?
Nee, also normalerweise ist das Brandeisschelf zu weit weg von Destinationshäfen wie Ushuaia zum Beispiel.
Ja.
Und liegt eben nicht wirklich auf einer Route. Das würde eine ziemliche Detour bedeuten. Und die Eisstärke der normalen Kreuzfahrtschiffe ist in der Region nicht die beste für die Eignung. Wir haben dort rund um das Eisschelf sehr, sehr häufig noch mehr Eis, das eben tatsächlich dieses Eisschelf umgibt, auf der tatsächlich auch früher mal eine sehr große Kaiserpinguinkolonie beheimatet war. Mhm. Das bricht jetzt neuerdings sehr, sehr häufig auf. Also das wird zugänglicher. Aber aufgrund der Destinationsentfernung ist das einfach nicht wirklich praktikabel.
Nee, das stimmt. Also ich hatte auch nochmal geguckt, die Le Commandant Chacou fiel mir ein mit Eisbrecherqualitäten, aber auch die fährt nicht so weit. Also
naja. Es wäre tatsächlich, wenn es mal eine Umrundung gibt mit diesem Eisbrecher, mit der Le Commandant Chacou, dann wäre das tatsächlich mal eine schöne Destination, da auch vorbeizufahren. Da findet sich ja auch eine Forschungsstation auf dem Brand Ice Shelf.
Ja.
Aber prinzipiell für die meisten Schiffe ist das einfach, man hat sehr viele Seetage ohne Aktivitäten.
Naja, wir haben das Eis. Apropos Eis, wie entsteht denn so ein Eisberg überhaupt?
Ja, also ich hatte das kurz umrissen, dass das Eis an Land sich bildet. Also es bildet sich nicht durch gefrierendes Wasser, sondern eben durch Schneefall. Schnee lagert sich ab und durch das Eigengewicht der oberen Schneelagen werden die unteren Schneelagen komprimiert. Das heißt, der Sauerstoff wird, Lufteinschlüsse werden rausgepresst oder komprimiert. Mhm. Und am Ende des Tages entsteht dadurch eben tatsächlich solides, festes, kompaktes Eis. Das bewegt sich aufgrund des eigenen Gewichts, das sich häufig an Hanglagen bildet, mit der Topografie, also bergab. Und kommt irgendwann an die Küstenregion. Und hier beim Brand Ice Shelf haben wir tatsächlich eine Besonderheit, dass wir dort eben eine Klippe haben, die ins Meer führt. Diese Klippe führt zu den sogenannten Brand Ice Fällen, die sich dort befinden. Und von diesen Brand Ice Fällen bewegt sich das Eis aufs Meer. Und aufgrund der Tatsache, dass es eine relativ konstante und für eine Eisflussgeschwindigkeit relativ schnelle Bewegung gibt, bildet sich eben tatsächlich ein Eisschelf. Also das heißt, das Eis treibt auf dem Meer auf und bildet eine zusammenhängende Fläche, eine zusammenhängende Masse. Das ist natürlich jetzt nicht wie eine Straße, alles total eben und ja perfekt zugänglich, sondern da befinden sich Risse drin. Eben wenn Eis sich über eine Oberfläche bewegt, dann wird ein Druck aufgebaut und der Druck wird eben freigesetzt durch Risse im Gletscher, die sogenannten Gletscherspalten. Und gerade über dem Eisfall entstehen natürlich massive Risse. Da haben wir riesige und sehr, sehr zahlreiche Risse im Eis. Und die bilden sich natürlich auch auf dem Eisschelf ab. Und die bilden ganz natürliche Bruchkanten. Ja, und wir können eben tatsächlich seit 2012 sehen, dass sich ein massives Rissspektrum gebildet hat. Na, es gibt einen sehr, sehr großen Riss, der sich 2012 angefangen hat zu bilden, der sogenannte Chasm One, der das westliche Brandeisschelf abtrennt. Und der ist zu einer Gefahr geworden für die dort beheimatete britische Forschungsstation Halley 6. Und 2016, 2017 im Sommer, also zur Jahreswende, hat man sich dann tatsächlich entschlossen, Halley 6 umziehen zu lassen. Und man ist dann mit der gesamten Forschungsstation, das ist tatsächlich ein Riesenkomplex, 23 Kilometer Richtung Osten gezogen, um diesen Riss herum, damit Halley 6 eben tatsächlich dann nicht plötzlich auf einem sich ablösenden Eisberg befindet, sondern weiterhin auf dem Schelfeis. Und interessanterweise haben sich dann neue Risse an einer ganz anderen Stelle gebildet, die aber nicht weniger interessant ist. Nördlich von diesem Riss und nördlich von der Forschungsstation gibt es die sogenannten McDonald Ice Rumples. Im Grunde befindet sich dort eine Unebenheit am Meeresboden. Man geht davon aus, dass es dort eben tatsächlich einen Berg unter Wasser gibt, auf den das Eisschelf aufläuft und dabei aufbricht. Also wir haben ja das nachfließende Eis vom Land, das kommt halt trotzdem weiter ran. Es läuft auf diesen unter Wasser liegenden Berg auf und dabei bricht es auf. Und ja, im Grunde kann man sich das vorstellen, wenn man Honig auf den Teller laufen lässt und man legt den Finger rein. Dann läuft der Honig erstmal drum herum, man hat aber diese ganzen Wellen rundherum um den Finger. Und das ist genau das, was eben halt auch bei den McDonald's Ice Rumples passiert. Das ist eine natürliche Bruchstelle, da entstehen eine gewaltige Anzahl an Rissen und einige dieser Risse haben sich ganz massiv verlängert, zum Beispiel der Halloween Crack, der eben tatsächlich zu Halloween entdeckt wurde. Und ein neuer Riss, der sich eben ganz, ganz massiv und schnell entwickelt hat. Und der hat dann eben tatsächlich am 26. Februar sich komplett durchgezogen und eben diese Spitze vom Brand-Eisschelf gelöst. Man muss im Hinterkopf behalten, das Brand-Eisschelf selbst ist ein bisschen größer als der Eisberg A68, der 2017 vom Larsen-Eisschelf abgebrochen ist. Mhm. Ja, zum Vergleich, der Eisberg A68 hatte damals 5.800 Quadratkilometer Größe. Das Brand-Eisschelf selbst hat 6.500 Quadratkilometer. Also ist für eine Größenordnung der Eisberge dort unwesentlich größer als der Eisberg, der damals vom Larsen-Eisschelf abgebrochen ist. Der Eisberg, der jetzt selbst vom Brand-Eisschelf abgebrochen ist, A74, der ist 1.270 Quadratkilometer groß. Und das ist anderthalb bis zweimal so groß wie die Fläche von Berlin. Und das ist dann schon nicht klein, ist im Verhältnis zu A68, den es ja leider inzwischen nicht mehr gibt, wirklich nicht groß, aber im Verhältnis insgesamt tatsächlich doch ein großer Eisberg. Und die werden dann tatsächlich von den US-Behörden kartografiert bzw. katalogisiert. Und das ist im Grunde, wie dieser Eisberg dort entstanden ist.
Und wie ist die Namensgebung? Jetzt haben wir ja A68, A74. Wir beide wissen es, aber erklär doch mal ganz kurz eben, wie macht man das mit der Namensgebung?
Da hat man sich tatsächlich international drauf festgelegt, dass die Eisberge, die müssen eine Mindestgröße haben, aber die werden vor allem katalogisiert und benannt nach einem System, dass man die Antarktis in 4 Quadranten aufteilt. Man hat tatsächlich den Quadranten A, der von 0 Grad bis 90 Grad West geht. Dann haben wir von 90 Grad West bis 180 Grad den Quadranten B. Das ist im Grunde die Amundsensee bis zur östlichen Rosssee. Dann haben wir den Quadranten C, der von 180 Grad bis 90 Grad Ost geht. Das ist dann von der westlichen Rosssee bis zum Wilkesland. Mhm. Und dann haben wir den Quadranten D, der von 90 Grad Ost bis 0 Grad wieder geht. Und das ist dann vom Amory Ice Shelf bis in die östliche Weddellsee. Also die östliche Weddellsee, da wo das Brunt Ice Shelf sich befindet, ist tatsächlich die Grenze zwischen A und D. Mhm. Und Brunt selbst gehört eben tatsächlich noch in den A-Bereich. Und alles, was dann weiter östlich liegt, ist dann tatsächlich schon der Quadrant D. Und die Eisberggröße, da gibt es zwei Kategorien. Das eine ist, dass die eine der Achsen des Eisberges muss länger als 1900 Meter lang sein, also fast zwei Kilometer. Und die gesamte Fläche des Eisberges muss mindestens 68 Quadratkilometer groß sein.
Wahnsinn.
Und die Größen, ne, sind dann eben tatsächlich ausschlaggebend dafür, dass sie überhaupt klassifiziert werden. Dann haben wir die Quadranten und dann gibt es eine Liste seit, oh Gott, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube seit den 70er Jahren, seit Beginn der Satellitenaufzeichnung, wird eben klassifiziert nach Nummern und die werden einfach durchnummeriert. Und im Grunde kann man ihm tatsächlich jetzt sagen, A74 ist der 74. Eisberg seit Beginn der Aufzeichnung, der im Quadrant A abgebrochen ist, mit diesen Mindestgrößen.
Genau. Wenn er sich zerteilt, dann werden die nächsten Stückchen ja nochmal auch wieder mit Buchstaben A, B, C beispielsweise auch nochmal unterteilt. Das kennen wir ja auch von A68, dann nachher A und so weiter und so fort.
Sofern diese Größen dieser Bruchstücke tatsächlich auch diese Minimumkriterien erfüllen.
Genau.
Also wenn die kleiner sind, dann werden die tatsächlich nicht getrackt. Also man benennt die halt auch nicht für uns einfacher zu machen, sondern um die Eisberge verfolgen zu können. Also man trackt die tatsächlich.
Ja.
Wo bewegen die sich hin?
Genau, und das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Nun hast du ja eben gerade gesagt, A68 gibt es ja leider nicht mehr. Auf der anderen Seite haben wir uns ja auch alle fiebernderweise nachher gefreut, dass es gut gegangen ist, denn der ist ja ganz massiv Richtung Südgeorgien gewandert und auf einmal war ja wirklich dann auch die Pinguinpopulation in Südgeorgien in Gefahr. Wie sieht's aus mit A74? Wann hat der auch wieder Richtung Südgeorgien?
Am Ende des Tages sehr wahrscheinlich ja. Die Frage ist, wie sich die Meeresströmung verhalten. Also er befindet sich in einem Gebiet, wo der Weddell-Gyre, wie heißt das auf Deutsch, Weddell-Wirbel, tatsächlich eine eigene Strömung bildet. Innerhalb der Weddellsee gibt es eben einen Wirbel, der von Ost nach West, nee, von West nach Ost geht. Im Grunde wird der den Eisberg aufnehmen und Richtung antarktische Halbinsel treiben lassen, jetzt gerade Richtung östliche antarktische Halbinsel. Und mit ein bisschen Glück bleibt er auf der Innenseite und wird dann erstmal an den Südorkneys entlang eher Richtung Osten wandern. Und wenn alles gut geht, kann er tatsächlich in die antarktische Circumpolar Current, in die Circumpolarströmung eintreiben und dann Richtung Osten die Antarktis umqueren. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass er tatsächlich den Weddell-Wirbel verlässt und in die Scotia-See reinkommt, also im Grunde die Verlängerung der Drake-Passage und dort dann tatsächlich Richtung Südgeorgien treiben wird, ja.
Drücken wir die Daumen und verfolgen das einfach mal. Kommen die Abbrüche denn öfter vor durch den Klimawandel mittlerweile?
Ja und nein. Also da gibt es zwei verschiedene Gebiete. Wir müssen bei der Antarktis ganz massiv unterscheiden zwischen Westantarktis, was im Grunde die Region ist zwischen der zwischen dem westlichen Rossmeer und der antarktischen Halbinsel. Das geht bis hin ins Weddellmeer. Und da sehen wir eine deutliche Beschleunigung der Abbrüche und teilweise Auflösung der Eisschelfe. Da haben wir zum Beispiel Pine Island Gletscher und Thwaites Gletscher, die beide ganz massiv in der Amundsensee Auflösungserscheinungen haben und die sind sehr dramatisch, weil wir dort eben tatsächlich dann einfach keinen Block haben. Und das heißt, mehr Landeis wird Richtung Meer wandern und sich entsprechend.
Meeresspiegel.
Genau, und sich entsprechend in stärkere Eisbergbildung ausufern. Das Problem hier wird auch sein, dass wir eben deutlich kleinere Eisberge bekommen. Wir haben eben bei den Eisschelfen, wenn sich da was löst, sehr große Eisberge, sehr massive Tafeleisberge. Wenn wir eben eine sehr schnelle Bewegung haben und ein wärmeres Meer, dann wird sich das in schnellere und häufigere Kalbungsereignisse umwandeln und dann haben wir eben halt kleinere Eisberge. Die Ostantarktis ist eher stabil, wobei tatsächlich die aktuellen Forschungen unter anderem eben halt auch von der Polarstern-Expedition zeigen, dass die steigende Lufttemperatur die Meeres, also das Verhalten des Weddellmeeres massiv verändert. Ja, also wenn wir eine wärmere Luft haben, dann wärmt sich die Oberfläche des Weddellmeeres und damit bildet sich eben weniger Meereis oder sehr viel dünneres Meereis. Damit verändert sich der Salzgehalt im Meer und damit verändert sich die gesamte Wassersäule. Und damit wird eben auch ein Block weggenommen, der eben tatsächlich verhindert, dass warmes Wasser ins Weddellmeer einfließt. Wenn dieser Block verschwindet und warmes Wasser einfließt, dann beginnen diese Schelfeise von der Unterseite her zu schmelzen. Und das passiert deutlich schneller. Wir reden bis zu 90% der Schmelze, die dann stattfindet unterhalb des Eisschelfs und nicht mehr an der Oberfläche. Und das kann dann eine dramatische Beschleunigung nach sich ziehen. Aktuell ist das aber noch nicht der Fall. Also wenn wir uns jetzt den Eisberg A74 anschauen, was da passiert ist, ist ein natürliches Ereignis, das ganz normal ist, weil das Eisschelf sich eben tatsächlich wegbewegt vom Land und damit instabiler wird. Wir haben auf der Oberfläche des Schelfeises diese vorgefertigten Risse, die im Grunde ja ganz natürliche Bruchkanten bilden.
Spannend. Nun bist du ja 2019 noch in den Genuss gekommen und durftest A68a miterleben. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so im Zodiac mit einem Sicherheitsabstand, aber dennoch relativ dicht an den Eisberg kommt?
Oh, das, das ist, ist schwierig zu beschreiben. Also ich kann mal versuchen, den Morgen ein bisschen zu umreißen. Wir haben, als wir früh morgens auf der Brücke standen und tatsächlich diesen Eisberg am Horizont aufkommen sehen haben, da fängt es an, dass die Guides, die werden zu kleinen Kindern, weil das, ist so ein Ereignis, das passiert einmal im Leben, das kannst du eben halt nicht wiederholen. Und gerade jetzt auch mit Corona sehr, sehr schade. Also es haben nicht viele Schiffe geschafft, A68A anzulaufen. Und wir waren mega aufgeregt als Team und das überträgt sich natürlich auch auf die Gäste in einem sehr, sehr positiven Sinn. Das Besondere daran ist, man kommt einfach nicht, man kann schwer erklären verbal, wie groß so ein Eisberg ist. Man versucht Vergleiche zu schaffen, 1,5-mal so groß wie Berlin oder 2-mal so groß wie Luxemburg oder all das lässt es nicht wirklich verarbeiten oder verstehen, wie groß das ist. Wenn man in einem kleinen Zodiac mit 5 Metern Länge mit 9 anderen Gästen an der Bruchkante vorbeifährt, hat man zum einen ein Verständnis dafür, wie hoch 20, 30 Meter Bruchkante sind, überhalb des Wassers. Wenn man dann aber eben halt auch sagt, das sind knapp 10% dessen, was man eigentlich sieht, wir also nochmal knapp 300 Meter unten unter dem Wasser haben, dann gibt es plötzlich ein ganz anderes Größenverhältnis. Ach. Und wenn wir dann an diesem Eisberg entlang fahren und egal in welche Richtung wir schauen, der gesamte Horizont von dieser Front abgedeckt ist, man im Grunde kein Ende erkennen kann, dann wird den Leuten manchmal klarer, wie groß der tatsächlich sein kann. Wir haben es nicht, also wir haben nicht mal im Ansatz versucht, den zu umrunden. Dafür reichen die Spritkapazitäten in so einem Zodiac einfach auch gar nicht aus. Und die Zeit würde allemal nicht ausreichen. Aber wir haben den kleinsten Zipfel im Grunde. Es gab damals beim A68 so eine Art Finger, so ein Arm. Und da oben an der Kante sind wir lang gefahren. Und wenn man das dann im Nachgang erklärt, wir sind 2,5, 3 Stunden draußen gewesen mit den Gästen. Und wenn man dann im Recap erklärt, alles, was ihr gesehen habt, war die kleinste Achse des Eisberges. Und dann zeigt man das auf einem Satellitenbild. dann macht das bei den Leuten Klick und dann wird die gesamte Größe des Eisbergs verständlich. Das andere, was mega faszinierend ist, so ein Eisberg bringt wahnsinnig viele Nährstoffe mit in eine Region, die sonst nicht so viele Nährstoffe hat. Und damit kommt natürlich ein ganz anderes Marineleben mit rein. Das heißt, wir hatten unfassbar viele Seebären rund um den Eisberg. Wir hatten unfassbar viele Wale um den Eisberg. Weniger Pinguine, aber auch die werden im Wasser gewesen sein, um zu jagen. Aber diese erhöhte Aktivität, die war einfach unfassbar, unfassbar toll. Also das ist wirklich so ein Erlebnis, das erlebt man einmal und dann wahrscheinlich nie wieder.
Das glaube ich. Henry, es war wieder super, super spannend und ich glaube, wir könnten dir noch stundenlang zuhören und ich glaube, wir müssen noch mal eine extra Eisbergfolge irgendwann machen. Ich danke dir für deine Zeit und für die tollen Erklärungen. Ich glaube, keiner kann sowas wirklich besser erklären als du. Das ist immer großartig.
Ja, ich danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne, immer wieder gerne. Und den Hörern wünsche ich auch, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und wer weiß, was wir dann für ein spannendes Thema haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Du auch, Henry.
Danke, tschüss.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.